kommerzgeprägten Welt, in der alles gesponsert ist und irgendeinen Namen trägt, ja, von irgendeiner Firma, die dadurch vielleicht bekannter werden will, Umsätze steigern will, sein Produkt besser auf dem Markt platzieren will. In so einer Zeit ist es gut, dass wir uns daran erinnern, dass hinter und über dieser gottesdienstlichen Gemeinschaft kein anderer Name steht als der Name des lebendigen Gottes. Gott hat keine finanziellen Interessen. Gott will uns ganz haben. Ja? Er möchte uns begegnen. Er möchte, dass wir ihn besser kennenlernen. Er möchte uns retten. Er hat uns gerettet. Er möchte uns verändern. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Seine Gegenwart und sein Dienst an uns machen also diese Versammlung zu einem Gottesdienst und deshalb feiern wir ihn im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Top, also doch was anderes als diese Sendung wird Ihnen präsentiert von.
Genau.
Also dann, willst du beten?
Genau. Jesus, lieber Vater, Heiliger Geist, wir danken dir, dass du diese Zeit gesponsert hast, dass du da bist und dass wir dir heute begegnen können. Wir möchten uns von deiner Liebe anstrahlen lassen. Wir möchten dir aber auch Ehre geben, weil wir auf dich hören, weil wir mit gehorsamen Herzen hierher kommen, weil wir dich sehen wollen, wegschauen von uns hin auf dich. Und wir danken dir, dass du diese Zeit prägen willst. Wir beten, dass wir loslassen können, was uns jetzt noch hindert, auf dich zu schauen, auf dich zu hören. Und wir danken dir, dass du da bist, dass wir deiner Verheißung glauben können, dass wir hier jetzt Barmherzigkeit finden und Gnade empfangen. Amen.
Amen. Heute geht es thematisch um das 10. Sendschreiben. Es geht um die Fragestellung, wie Zeichen und Wunder heute in unser Christsein passen. Wir sind gespannt, was Gott uns später durch Lasse zu diesem Thema zu sagen hat. Und im nächsten Lied geht es schon mal um Jesu Macht, Wunder zu tun, das Heil zu bringen und um seine Herrlichkeit.
Jesus, in deinem Namen ist die Kraft. Jesus, die selbst die Blinden sehend macht. Der Name Jesus ist erfüllt mit Herrlichkeit. Jesus, Gott von Ewigkeit. Jesus, in deinem Namen liegt das Heil. Jesus, mein Lob wird dir allein zuteil. Oh Jesus, du bist die Gerechtigkeit, Leben in alle Ewigkeit. Mein Herz nur dich allein begehrt, den Namen Jesus singen wir für alle Zeit. Jesus, Herr der Herrlichkeit.
Dankeschön. Wir haben in dem Lied eben von der Kraft gehört, die im Namen Jesu ist.
Und wir wollen jetzt nur nicht zu viel von der Predigt verraten.
Aber in Römer 8, Vers 11 schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom: Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch.
Der Heilige Geist, Gott selbst, hat Jesus von den Toten auferweckt. Ostern, Auferstehung, totale Machtdemonstration Gottes über den Tod, der wichtigste Tag in der Weltgeschichte, das größte Wunder, das jemals passiert ist.
Und genau diese Kraft, dieser Geist Gottes, der lebt in uns.
Ist das nicht stark?
Und in Epheser 1, die Verse 19 und 20, betet Paulus für die Gläubigen in Ephesus, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat.
Also noch einmal dieselbe Aussage über Gottes Kraft in uns.
Zusätzlicher Aspekt: Paulus betet, dass andere das auch erkennen, wie überwältigend groß diese Kraft ist, die in den Gläubigen wirkt.
Was die Menschen aber wirklich erkennen sollen, ist Jesus als den Retter zu erkennen. Das ist die Grundlage für alles andere. Wir müssen verstehen, wer Jesus ist.
Noch eine Bibelstelle dazu, 1. Korinther 1, die Verse 22 bis 24. Die Juden wollen Wunder sehen, die Nichtjuden suchen Weisheit. Aber wir verkünden, dass gerade der Gekreuzigte der von Gott versprochene Retter ist. Für Juden ist es ein Skandal, für Nichtjuden eine Dummheit. Aber für die, die Gott berufen hat, Juden oder Nichtjuden, ist der gekreuzigte Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit.
Und in der jetzt folgenden Anbetungszeit wollen wir dann auf Gott, den Vater, schauen, auf Jesus, seinen Sohn, und auf Gott, den Heiligen Geist, und auf sein Wirken. Und wir möchten als erstes ihm die Ehre geben, bevor wir darüber nachdenken, ja, und wie wirken diese Wunder und diese Zeichen in uns. Es geht erstmal um Jesus und um seine Ehre. Auf geht's.
Wir glauben an den einen Vater, der das All geschaffen hat, der uns nach seinem Vorbild formte. Ja, er gab Leben satt. Wir gingen unsere eigenen Wege und ignorierten sein Gebot. Doch weil uns Gott unendlich liebte, schickte er Jesus in den Tod. Oh, wir glauben. Ja, wir glauben. Oh, wir glauben.
Wir glauben an den Sohn des Höchsten, der uns auf die Erde kam und der selbst ohne jede Schuld war, als er das Kreuz auf seine Schulter nahm. Sogar von Freunden noch verraten, war er uns Ende ganz allein, als er den Weg zum Vater wählte, um uns zur Sünde zu befreien.
Oh, wir glauben. Wir glauben an den Herrn des Todes, dass er am dritten Tage auferstand. Er ist zum Himmel aufgefahren und seine Herrschaft hat Bestand. Jesus kommt wieder, um zu richten die Toten und die Lebenden und alle, die zu ihm zu holen, die sich zu ihrem Gott bekennen. Oh, oh, wir glauben. wir glauben, oh, oh, wir glauben, oh, oh, oh.
Ja, wir glauben. Wir glauben an die Kraft des Himmels, wir glauben an den Heiligen Geist, der uns auf Gottes Liebe hinweist. In uns betet, wie sein Wort verheißt. Wir glauben an die eine Kirche, die ihrem Herrn entgegengeht, bis sie dann an dem großen Festtag wie eine Braut vor Jesus steht.
Oh, 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 wir glauben. Oh, oh, oh. Ja, wir glauben. Wir glauben.
Was für ein Mensch, dem Wind und Wellen gehorchen, was für ein Mensch, der auf dem Wasser geht, was für ein Mensch, der Wasser in Wein verwandelt, Brot und Fisch vermehrt, was für ein Mensch, der die Gefangenen frei macht, was für ein Mensch, der selbst den Tod bezwingt, was für ein Mensch, der allen Armen und Schwachen frohe Botschaft bringt.
Jesus, Erlöser der Welt, du bist Christus, der Fels, der uns hält. Gott ist mit uns, er selbst kommt zur Welt, das Licht, das die Nacht erhält.
Was für ein Gott, der zu uns kommt, um zu dienen. Was für ein Gott, der klein wird wie ein Kind. Was für ein Gott, der alle Schuld dieser Erde für uns auf sich nimmt. Was für ein Gott, der mit uns sein neues Reich baut. Was für ein Gott, der uns das Erbe gibt. Was für ein Gott, der uns als Söhne und Töchter unbeschreiblich liebt. Gott ist mit uns, er selbst kommt zur Welt, das Licht, das die Nacht erhält. Jesus, der Löser der Welt, du bist Christus, der Fels, der uns hält. Gott ist mit uns, er selbst kommt zur Welt, das Licht, das die Nacht. Was für ein Mensch, Jesus, was für ein Gott, Jesus, was für ein Mensch, Jesus, was für ein Gott,
Jesus, Jesus. Christus, der Fels, der uns hält.
nicht, dass die Nacht erhält. Was für ein Gott.
Dein Lob geht auf zu dir, zu dem Schöpfer aller Himmel, zu dem Gott, der wohnt in mir. Du hast mich erdacht, geschaffen und geformt nach deinem Bild, durch die schwere Zeit getragen und mit deinem Geist erfüllt. Du bist die Quelle, das Leben in Fülle, Vater im Himmel, du bist für alle, Vater für immer, liebe ich dich, Vater, dein Name.
Ich darf an deinem Herzen ruhen und was immer mir begegnet, hat mit dir etwas zu tun. Du bist die Quelle, das Leben in Fülle, Vater im Himmel, du bist mir heilig, Vater für immer. Vater, dein Name werde geheiligt und dein Licht scheine durch mich.
Vater im Himmel,
du bist mir heilig, Vater für immer. Dein Name werde geheiligt und sein Licht scheine, dein Licht scheine und dein Licht scheine durch mich.
Das wollen wir einfach tun mit diesem Gottesdienst. Wir wollen dir die Ehre geben, weil du schon längst da bist, Herr, weil du schon längst hier bist und uns erwartest. Weil du jeden Einzelnen, der hier ist, kennst und weil du jeden Einzelnen weißt, auch anzusprechen an dem Punkt, wo es für ihn einfach wichtig ist und wo er es braucht. Herr, wir wissen, du bist da und wir rechnen mit dir für diesen Gottesdienst. Wir bitten dich, Herr, dass du einfach die Predigt segnest, die Worte, die Lasse spricht, Herr, und dass du sie eindringen lässt in unser Herz. Und dass du uns das behalten lässt, Herr, was wir mit nach Hause nehmen sollen und was wir noch bewegen sollen. Herr, du willst uns bewegen, du willst uns begegnen, du willst mit uns sprechen. Herr, und das macht dich einfach so groß, Herr, dass du das kannst. Amen.
Schön, euch zu sehen heute Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass wir in diesem Gottesdienst gemeinsam sein können und dass ich predigen darf hier. Und danke, Uwe und Nadja, für eure Einladung. Und ihr habt es auch schon gesagt, heute geht es um das Zehnte und damit auch um das letzte Sendschreiben aus der Sendschreiben-Predigtreihe dieser Gemeinde. Und das Sendschreiben lautet wie folgt. Ich lese es vor. Ihr sagt, es fehlen unter uns Zeichen, Kraft und Wunder. Und ihr habt recht damit. Jesus hat die Macht, Tote zu erwecken. Doch worauf vertraust du zu meiner Ehre? Ihr sagt also, es fehlen Zeichen, Kraft und Wunder, und ihr habt recht damit. Wo sind denn die Zeichen? Wo ist denn die Kraft und wo sind denn die Wunder? Die Frage bewegt mich wirklich in meinem Leben. Die Frage habe ich wirklich an Gott. Und ihr sagt, die fehlen und ihr habt recht damit. Ja, wo sind sie denn, Gott? Wo sind die Zeichen? Wo ist deine Kraft in meinem Leben? Wo sind die Wunder? Ich habe doch Hunger danach. Ich meine, Gott, du hast es doch verheißen, dass wir uns Christen deine Kraft begleiten. Wir haben es gerade gelesen in der Bibel. Dieselbe Kraft, die dich von den Toten auferweckt hat, Jesus, die ist doch in uns. Warum erlebe ich in meinem Leben dann so selten so übernatürliche Wunder, Zeichen, das Wirken Gottes bei mir? Woran liegt das? Es muss an mir liegen. Mein Glaube ist nicht stark genug. Jesus sagt, dessen Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, der kann Berge versetzen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe noch nicht gehört von Max Müller, der einen Berg versetzt hat, weil sein Glauben so groß war. Wenn das jemals passiert ist, würden wir da nicht die ganze Zeit davon reden? Ist dann der Glaube überhaupt darauf angelegt, so groß zu werden? Es muss an mir liegen, an meinem Glauben. Oder es liegt daran, dass Sünde in meinem Leben ist. Da ist Sünde in meinem Leben und die verhindert, dass ich Wunder und Zeichen erlebe. Das wurde mir mal gesagt. Ich bin zu einem Heilungsgebet gegangen. Ich bin seit langen Jahren mit Asthma erkrankt, chronisch. Und ich wollte dafür beten lassen. Und dann haben die für mich gebetet und auch Öl gesalbt. Und es hat sich nichts getan. Und dann haben sie mir gesagt, ja, ich denke, da ist Sünde in deinem Leben. Oder in deiner Familie. Vielleicht haben deine Eltern gesündigt. Und das verhindert das jetzt, dass du geheilt werden kannst. Und ganz ehrlich, es klang viel mehr nach einer Ausrede, warum das jetzt gerade bei ihnen und ihrem Gebet nicht geklappt hat, als dass sie tatsächlich ein prophetisches Wort für mich hatten und ein Anliegen, mir weiterzuhelfen in dem Moment. Das hat sich sehr missbräuchlich angefühlt. Ich habe Vertrauen in dieses Gebet gesteckt, in die Menschen, die das angeboten haben und dann sowas. Es muss an der Sünde liegen, dass ich keine Wunder erlebe. Oder liegt es an meiner Sicht auf Wunder? Ja, daran liegt es. Ich denke ja, ich muss die ganze Zeit eine Feuersäule vom Himmel sehen. Ich muss ein Meer sehen, das sich teilt. Daran liegt es, dass ich keine Wunder sehe. Aber sind es nicht auch gerade diese Zeichen, nach denen ich mich sehne? Ich hab's. Es liegt an den anderen. Es liegt an der Gemeinde. Wenn die Gemeinde nur ein bisschen geistlicher wäre, wenn wir alle nur noch mehr über den Glauben reden würden, mehr Gottes übernatürliche Kraft in unserem Leben wahrnehmen und so unterwegs sind, ja dann würde ich Zeichen und Wunder erleben. Und es liegt an meinem Partner, wenn der nur so viel Bibel lesen würde wie ich morgens, wenn der nur so geistlich wäre wie ich und schon so weit im Glauben, dann würde ich Zeichen und Wunder erleben. Ich glaube, es liegt an Gott. Gott will eigentlich gar nicht, dass wir Zeichen und Wunder erleben hier. Oder? Willst du das? Gott, ich kenne deinen Plan nicht. Mensch, wie gerne hätte ich einen Zeitstrahl, der mir sagt, ja, okay, 2003 bis 2029 geistliche Ebbe in Deutschland. Dann wüsste ich ja, bis wann ich warten muss. Aber diesen Plan habe ich nicht. Und wäre das überhaupt richtig? Gott, liegt es daran, dass du nicht kannst? Verhindern vielleicht irgendwelche anderen Mächte, dass hier Zeichen und Wunder geschehen? Aber Gott, du bist doch der Allmächtige, der Herr der Herrscharen, der Allerhöchste. Ich denke, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Was liegt denn bei Gott, wenn es um Zeichen, um Wunder, um seine Kraft geht? Wenn wir uns fragen, wo sind Zeichen und Wunder in unserem Leben? Was liegt bei Gott? Was ist auf seiner Seite der Gleichung zu beachten für uns Christen? Es ist nicht so, dass Gott nicht kann. Bei Gott liegt alle Macht. Er hat diese Welt geschaffen. Und er hat sich selbst aus der Welt nicht herausgenommen, sondern er ist mitten hineingegangen in die Welt. Er verbannt sich selbst nicht aus der Welt, sondern er ist in ihr. Aber will Gott auch handeln in der Welt? Wir kennen seinen Willen nicht. Zumindest nicht so genau, nicht so punktuell. Aber einige Dinge können wir sagen darüber. Und das erste ist, für Gott spielt Zeit eine ganz andere Rolle als für uns Menschen. Wenn ich in die Bibel gucke und auf die Geschichte des Volkes Israel schaue, war dann Gott zu jeder Zeit auf dieselbe Art und Weise mit derselben Intensität von Wundern und Zeichen und Kraft beim Volk Israel? Das sehe ich nicht in der Bibel. Es gab ganz verschiedene Zeiten, ganz verschiedene Perioden, wo Israel lange Jahre in Gefangenschaft und Sklaverei in Ägypten ist. 40 Jahre durch die Wüste wandert. Oder im Exil in Babylon ist. Und Zeiten, in denen Gott einfach nur schweigt, gar nicht erwähnt wird, still ist. Viele Psalmen berichten davon, dass Gott irgendwie gerade fern wirkt und weg ist. Also spielt Zeit eine ganz andere Rolle für Gott als für uns. Er hat alle Zeit der Welt und Zeit darüber hinaus. Und das heißt für uns tatsächlich, vielleicht müssen wir uns in Geduld üben. Vielleicht ist gerade tatsächlich nicht die Zeit, aber wir kennen ja Gottes Plan nicht. Und da ist dann die Sache, dass Gott von uns Vertrauen braucht. Dass er von uns Vertrauen und Geduld braucht, dass wir vielleicht auch abwarten in einer Zeit, in der wir in der Wüste sind. Und dass wir ihn in dieser Zeit suchen. Und wenn ich mich dann frage, wäre es schlimm, wenn mein Freund, der Jesus noch nicht kennt, Jesus nicht morgen oder in einem Monat kennenlernt und zum Glauben kommt, sondern erst in 30 Jahren? Wir denken immer, früher ist immer besser und da liegt auch ein Fünkchen Wahrheit drin. Aber ob es jetzt nächsten Monat oder in 30 Jahren ist, beide Zeitpunkte wären gleicher Grund zur Freude. Und etwas weiteres wissen wir über den Willen Gottes. Und das ist ganz gewiss. Da können wir uns 100% sicher sein. Gottes Wille mit dieser Welt ist es, uns Menschen und diese Welt seinem guten Plan, seinem guten Ende und seinem Heil entgegenzuführen. Wenn wir uns fragen, wohin verläuft diese Welt, dann ist die letzte Antwort immer auf Gottes Ende. Was er geplant hat, was er in der Hand hat. Und dieser Heilswillen Gottes, der findet auch immer wieder Erwähnung und die Gegenwart in unserem Leben. Gott möchte uns in perfekte Beziehung hineinführen zu ihm. Das ist sein Endziel. Da geht es hin, da läuft alles drauf hinaus. Sein Wille und die Weltgeschichte, dass wir in perfekte Beziehung zu ihm kommen können. Und jetzt stell dir mal einmal deine Beziehung vor. Vielleicht bist du ein Beziehungsmensch, dem fällt das super leicht, So, Beziehungspflege ist easy peasy, lemon squeezy oder auf Deutsch Friede, Freude, Eierkuchen. Und es ist richtig schön. Oder ist Beziehungsarbeit bei uns Menschen nicht immer auch wieder harte Arbeit und von Enttäuschung geprägt und auch von Ärger und auch wirklich schwierig manchmal? Bei mir ist das so. Beziehung ist nicht nur einfach, ist auch schwer. Und wenn ich dann höre, Gott will uns in seine perfekte Beziehung führen, die von Liebe und Annahme und Gnade geprägt ist, danach sehne ich mich. Und das ist auch Ausdruck von Zeichen, Kraft und Wunder Gottes. Und das will er auch heute. Er will das auch jetzt. Und trotzdem wirkt er manchmal auch fern und abwesend. Und das liegt daran, dass Gottes Reich schon angebrochen ist. Und jetzt kommt ein Begriff, den viele Christen schon kennen. Das Reich Gottes ist jetzt und auch doch noch nicht. Und wenn wir uns fragen, wo sind denn Zeichen, Kraft und Wunder, dann liegt das manchmal auch an diesem jetzt und schon auch noch nicht. Gottes Reich ist schon angebrochen, indem Jesus gekommen ist. Aber es ist noch nicht vollendet. Es wird erst vollendet, wenn Jesus wiederkommt. Und manchmal kann das tröstlich sein, für uns darüber nachzudenken, stimmt. Wenn wir mal wieder einen schlechten Tag hatten, wenn wir mal wieder einfach denken, oh, ich bin mit dem falschen Fuß aufgestanden, was habe ich da wieder gesagt? Das war bestimmt total verletzend. Dann wissen wir auch, okay, jetzt, es ist schon da. Ich bin froh, dass Jesus mich berufen hat zum Glauben, aber es ist auch noch nicht. Es wird erst noch vollendet. Und wer weiß, vielleicht will Gott mit seinem Schweigen und damit, dass er eher abwesend ist, ja vielleicht in unserem Leben auch was bewirken. Ein guter Freund von mir, der jetzt auch Pastor ist, hat seine Masterarbeit über ein Thema geschrieben, das heißt die dunkle Nacht der Seele vom Mystiker Johannes vom Kreuz. Und bei dieser dunklen Nacht der Seele geht es darum, dass wir Menschen manchmal so eine seelische Umnachtung, so eine seelische Leere oder Einsamkeit spüren. Und dass das aber durchaus Dinge sein können, die Gott gebrauchen will in unserem Leben. Und da gibt es so zwei Arten von Umnachtung. Die erste ist, dass wir einfach merken, wir haben keine Freude mehr so an den weltlichen, schönen Dingen. Keine Ahnung, so wenn wir vorher essen mochten, dann ist das einfach irgendwie jetzt noch fad. Wenn wir uns mit Freunden treffen mochten, dann fühlen wir uns jetzt irgendwie fehl am Platz. Und das ist so eine Umnachtung, die zeigt uns dann, okay, vielleicht sind diese weltlichen Dinge für uns viel zu wichtig geworden. Und Gott nimmt bewusst gerade ein wenig Freude und Spaß daraus, damit wir merken, hey, Gott ist viel wichtiger, viel schöner als das. Und die zweite Nacht der Seele, die ist, wenn Gott sich dem Menschen entzieht. Und das klingt erstmal gemein, aber es kann auch durchaus einen guten Nutzen haben für den Menschen. Wenn wir irgendwie denken, wir können Gott jetzt in eine Methode reinpacken, so immer im Lobpreis begegnen wir ihn, immer wenn wir Bibel lesen, begegnen wir ihn. Und wir wiederholen diese Methode immer wieder, weil wir denken, okay, da können wir zu Gott gehen, da können wir eine Regel draus machen. Und wenn wir das nur machen, dann finden wir ihn, dann geht er ganz bewusst da wieder raus. Weil er sagt, ey, ich bin viel größer als diese Methoden. Ich bin viel größer als das, was du denkst, was du aus mir machen kannst. Weil ich Gott bin, weil ich viel größer bin als das. Und das stellt uns dann die Frage, was ist uns denn wirklich wichtig? Sind uns vielleicht viel mehr Dinge der Welt wichtiger geworden als unser Glaube und als Gott? Und auch das verlangt eine Menge Vertrauen und Geduld von uns. Und ein letzter Punkt auf Gottes Seite ist die Freiheit, wenn es um Zeichen und Wunder und um Kraft geht. Stellen wir uns einmal vor, Gott würde wirklich dauernd in unser Leben hineinwirken und etwas machen. So, ich stehe morgens vor meinem Frühstück und ich habe die Wahl zwischen Müsli und Nutella-Brot. Und auf einmal verschimmelt aber das Nutella-Brot vor meinen Augen. Und dann wieder bei der Verkehrsmittelwahl. Ja, ich könnte jetzt mit dem Auto fahren oder ich kann laufen und dann ja Motorschaden. Neuwagen. Und so geht das weiter. Bei allen möglichen Entscheidungen, bei den Worten, die ich zu meinen Kollegen spreche, bei den Dingen, die ich am Tag weiterhin noch machen möchte, tun möchte. Und wir stellen fest, oh, wenn Gott die ganze Zeit eingreifen würde, dann hätte ich ja gar keine Entscheidung mehr. Dann habe ich gar keinen freien Willen mehr. Dann ist keine Freiheit da, dass ich mich zu Gott verhalten kann, aber diese Freiheit brauche ich. Weil Gott Beziehung leben will mit uns. Und Beziehung funktioniert nur, wenn zwei Individuen sich frei zueinander entscheiden. Wenn einer von beiden nicht frei ist, dann ist das keine echte Beziehung. Das heißt, Gott will auch gar nicht die ganze Zeit in unser Leben eingreifen. Er tut es nicht, weil er unsere Freiheit auch nicht beschränken will. Das heißt aber nicht, dass er nicht kann, sondern er kann und er will auch, aber er tut das nicht gegen unsere freie Entscheidung, sondern er tut das gemeinsam mit uns und in weiser Voraussicht. Es sind auf Gottes Seite echt einige Spannungen, die wir als Christen so ertragen müssen. Ist gar nicht so leicht mit dem Thema Zeichen und Kraft Gottes. Liegt es denn an den anderen? Vielleicht finden wir ja da einfachere Antworten. Ich meine, als Gruppe von Christen haben wir doch füreinander Verantwortung, oder? Wenn ich sehe, dass einer meiner Brüder oder Schwestern im Glauben total vom Weg abkommt, ja, nach Wort und Tat und nach theologischer Ansicht was ganz anderes denkt, habe ich dann da nicht Verantwortung dafür, dass das in eine richtige Richtung geht? Und hier denke ich, nein, Verantwortung nicht. Verantwortung wäre hier das falsche Wort. Denn wenn ich Verantwortung für die andere Person übernehmen würde, dann würde ich sie entmündigen. Ihr ihre eigene Verantwortung wegnehmen. Also sage ich, wir haben keine Verantwortung für den anderen. Was wir aber haben als Christen und als Gemeinde, das ist Fürsorgepflicht. Und Fürsorge ist hier im wahrsten Sinne des Wortes gemeint. Das heißt, ich sorge für jemand anderen. Das bedeutet, wenn ich für jemand anderen sorge, ich sorge nicht für mich. Und das heißt auch, ich muss mich hinterfragen, wenn ich jetzt hier Fürsorge für jemanden von euch wahrnehmen möchte. Ist mir dessen theologischer Weg und dessen Weg mit Gott so wichtig, weil sein Weg meinen Weg irgendwie in Frage stellt? Weil es mir darum geht, dass ich mit meiner Ansicht recht habe? Oder geht es mir wirklich um den anderen? Ist manchmal ein schmaler Grat, den man da geht. Aber wir müssen uns dahinter fragen. Erstens, Fürsorge meint die Fürsorge für jemand anderen und nicht für sich selbst. Und zweitens, Fürsorge ist genauso wie Beziehung, wie echte Beziehung von Freiwilligkeit und Freiheit geprägt. Wenn ich für jemanden fürsorgen möchte, aber der will das gar nicht, dann kann ich vielleicht nochmal die Gründe erfragen, nochmal mit ihm ins Gespräch gehen. Hey, ist das wirklich keine gute Option für dich? Aber wenn der nicht will, dann ist da auch schnell eine Grenze erreicht. Denn wenn man Fürsorge ohne die Zustimmung des anderen macht, dann ist man wieder bevormundend. Das kann missbräuchlich werden. Und die Frage ist jetzt aber, hat denn die Gemeinschaft und wie wir uns als Gemeinschaft verhalten, keine Auswirkung darauf, wie wir mit Zeichen und Wundern und der Kraft Gottes unterwegs sind? Lass uns jetzt einmal zwei Gemeinschaften vorstellen. Die erste Gemeinschaft, die ist gut deutsch, nüchtern, rational, gut geplant, unflexibel und geht einen schnurgeraden Weg so durchs Leben hindurch. Die zweite Gesellschaft, die spazieren alltäglich im Himmel. Ja, wenn die sich treffen, das sind Christen, wenn die sich treffen, dann grüßen die sich mit Maranatha. Der Gruß für der Herr kommt bald. Das ist Naherwartung, er kommt wieder. Ja, und sie fragen sich, wenn sie sich begegnen, hey, was hast du heute an deinem Tag schon mit Gott erlebt? Denk mal nach, der hat bestimmt gewirkt bei dir. Ja, heute Morgen ist mein Nutella-Brot verschimmelt. Und jetzt ist die Frage bei diesen zwei Gemeinschaften, wie bewertet man das? Ist die eine besser als die andere? Ich sage nein, die Wahrheit liegt da in der Mitte. Bei der nüchternen Gesellschaft, Gemeinschaft, da wird man sich denken, boah, da fehlt doch irgendwie die Kraft. Das ist doch irgendwie blutleer, weil die haben einfach, sind so nüchtern und so realistisch, da ist gar kein Platz für irgendwas Übernatürliches. was wir im Glauben aber erwarten dürfen. Und bei der anderen Gemeinschaft würde ich denken, da steht man doch in der Gefahr, dass man irgendwann so viele Wunder erlebt, dass man sich wirklich fragen muss, war das jetzt wirklich ein Wunder? Und war das ein Wunder Gottes oder welche Mächte stecken da vielleicht sonst dahinter? Wenn man Wunder und wenn man Geister sehen will, fängt man manchmal auch an, Wunder und Geister zu sehen. Die Wahrheit liegt also in der Mitte. Aber es bedeutet schon, dass unsere Gemeinschaft einen Einfluss darauf hat, wie wir Wunder und Zeichen und die Kraft Gottes in unserem Leben mit einbauen. Und ich würde denken, es gibt einen gesunden Weg, einen gesunden Mittelweg, wie wir zusammen gehen können und pflegen können als Gemeinschaft, um Gottes übernatürliches Wirken auch in unser Leben und unseren Glauben mit einzubauen. Wir können als Gemeinschaft also Fürsorge füreinander wahrnehmen, den anderen sehen und auch gemeinsam einen Umgang pflegen, der gesund ist, der gesund das übernatürliche Wirken Gottes mit einrechnet. Und wenn das bei der Gemeinschaft liegt, was liegt dann bei mir? Ist mein Glaube vielleicht wirklich nicht stark genug? Ich meine, Jesus sagt ja, da gibt es einen Zusammenhang. Wenn mein Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn, zeig mir den Berg, dann versetze ich den. Aber so ist das nicht mit dem Glauben. Meiner Erfahrung nach hat der Glaube eine ganz natürliche Entwicklung manchmal. Der hat Hochs und Tiefs. Und das Problem ist, wenn wir Christen anfangen wollen, das zu bewerten. Der Glaube verläuft in unserem Leben wie ein kurviger Graph. Und wenn wir jetzt anfangen wollen zu bewerten, dann müssten wir den ganzen Graph kennen, von Anfang bis Ende. Wenn wir das nicht kennen, und wir kennen das nicht, dann läuft das folgendermaßen ab. Wir sind am Glaubenshoch und jetzt fangen wir an zu bewerten. Und wir denken, oh, ey, ich bin gerade richtig gut im Glauben. Geht richtig ab bei mir. Ja, schick die Kranken zu mir, ich heile die. Und die anderen um mich herum, ey, was sind das für Luschen? Das sind lauwarme, ja. Und dann bewertet man an dieser Stelle, aber sieht nicht, dass man 2 Tage später echt abstürzt. Echt, es geht runter, weil das Leben einem übel mitspielt. Andersrum genauso. Man ist total am Ende und man vergleicht sich mit den Leuten um einen herum. Und boah, die haben alle so einen viel größeren Glauben als ich. Ich bin doch so ein Schwächling. Was bin ich für ein Loser, ein christlicher Loser? Und man sieht nicht, dass man kurz davor ist, auf der Aufwärtskurve zu sein. Es geht bei der Glaubenskraft für uns Christen also nicht darum, dass wir anfangen zu bewerten, wo wir sind und dann zu einem Schluss zu kommen, was wir von da aus tun müssen, sondern es geht darum, das Richtige und das Gute für unseren Glauben zu tun, unabhängig von dem Ergebnis. Ich bewerte nicht, wo ist mein Glaube gerade. Ich bewerte nicht, wohin bewege ich mich, sondern ich tue das Gute und das Richtige, ohne aufs Ergebnis zu schauen. Und ja, meines Erachtens kann man am eigenen Glauben arbeiten. Es gibt geistliche Übungen, die man machen kann, Meditation, Bibel lesen, mit anderen Christen unterwegs sein, in den Hauskreis gehen. Man kann am eigenen Glauben arbeiten, aber das ist eine enorm schwere und komplexe Sache. Denn der Glaube bei uns Menschen ist zutiefst mit unserer Identität verbunden. Und mit unserer Biografie. Unsere Kindheit spielt in den Glauben mit rein. Unsere Eltern spielen in den Glauben mit rein. Unsere Freundschaften, unsere Beziehungen, unsere Erfahrungen und Erlebnisse, alles, was wir erlebt haben, das spielt da mit rein. Und es kann sein, dass wir all diese christlichen Übungen machen, an unserem Glauben arbeiten und dass wir einfach nicht weiterkommen. Es passiert nichts. Weil du in deiner Kindheit vielleicht ein Elternbild mitbekommen hast, was konstant zwischen dir und Gott steht. Vielleicht hattest du einen unbarmherzigen Vater, einen schwierigen Vater, einen gewalttätigen Vater oder eine unbarmherzige Mutter, gewalttätige Mutter. Und das sind deine Versorgerbilder, die in deiner Kindheit entstehen. Vielleicht steht das also von Anfang an dazwischen. Und Gott ist mit dir in deinem Leben noch nicht an dem Punkt, wo er das aus deinem Leben rausnimmt. Am Glauben arbeiten und im Glauben wachsen. Es ist also unglaublich komplex und schwierig und das braucht Geduld und Zeit. die wir uns gegenseitig und uns selbst vor allen Dingen auch geben müssen. Denn Gott gibt sie uns. Er ist mit uns unterwegs auf dieser Reise. Was ist denn, wenn tatsächlich Sünde in meinem Leben steht? Wenn Sünde mich daran hindert, dass ich zu Gott irgendwie kommen kann, dass seine Kraft in meinem Leben wirkt, dass ich Zeichen und Wunder erlebe, was, wenn die wirklich dazwischen steht? Dann habe ich eine gute Botschaft für dich. Denn genau für diese Sünde, die möglicherweise in deinem Leben zwischen dir und Gott steht, ist Jesus ans Kreuz gegangen. Ist Jesus gestorben, damit diese Sünde aus deinem Leben rausgenommen wird. Und das Wichtigste dabei ist, dass Jesus derjenige ist, der deine Sünde im Leben sieht, der über sie richtet, der darüber urteilt. Und das ist Jesus, das sind nicht Menschen. Auch in der Bibelstelle in Johannes 5, wo Jesus einen Gelähmten heilt und ihm sagt, sündige fortan nicht mehr, damit dir kein Unheil passiert. Auch in dieser Stelle ist es nicht ein Mensch, der diesem Gelähmten sagt, sündige nicht mehr. Es ist Jesus. Jesus weiß das und er kann auf unser Leben gucken und er kann sagen, ja stimmt, da ist wirklich Sünde. Aber wir Menschen können das nicht. Und wenn wir Menschen das machen, dann ist das wie in der Geschichte am Anfang, wo ich das erzählt habe. Das kann echt missbräuchlich sein, das kann echt verletzen, das kann Schaden anrichten. Wenn man anderen Menschen Sünde unterstellt oder attestiert und sagt, hey, das hindert dich aktiv an was, woher will man es wissen? Jesus ist Richter. Ihm steht das zu, nicht uns Menschen. Und Jesus ist ans Kreuz gegangen, um genau diese Sünde aus unserem Leben rauszunehmen. Damit eben nichts im Weg steht zwischen Gott und uns, zwischen Gottes Kraft und uns. Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Und letztlich nochmal die Frage, auch aus dem Sendschreiben. Worauf vertrauen wir eigentlich zu Gottes Ehre? Im Johannesevangelium sehen wir, dass alle Wunder und Zeichen, dass sie einem Ziel dienen, nur einem, sie dienen dem Ziel, Gott Ehre zu machen und den Menschen zum Glauben zu führen. Das ist das Ziel von Wundern und von Kraft Gottes und von Zeichen. Der Herrlichkeit und Ehre Gottes dienen, damit Menschen zum Glauben kommen. Und das stellt ein bisschen die Frage danach, warum wollen wir denn eigentlich Zeichen haben? Warum sehen wir uns selbst so sehr nach Zeichen und nach dem Wirken der Kraft Gottes? Wir müssen unsere Motive da mal hinterfragen. Bin ich eigentlich schaulustig? Hätte ich vielleicht einfach mal Lust, so eine Säule am Himmel zu sehen? Bin ich neugierig? Bin ich vielleicht egoistisch? Weil ich das für meinen Glauben auch echt gut brauchen könnte? Hey Gott, mal so ein Zeichen, ja? Das würde mir so viel leichter fallen, immer auf dich zu vertrauen, denn oft bist du unsichtbar. Geht es uns also nur um uns, um unsere eigene Glaubenskraft? Oder vertrauen wir auch auf Gott und auf Jesus zu seiner Ehre, wenn wir ihn nicht sehen und wenn wir vielleicht in einer Zeit der geistlichen Ebbe sind? Vertrauen wir auch auf ihn, wenn er sich nicht zeigt, wenn er mal schweigt, wenn er fern ist, zu seiner Ehre? Denn wenn wir auf Zeichen und Wunder und die Kraft Gottes hoffen, aus einem anderen Grund als Gottes Herrlichkeit und Gottes Ehre und dass Menschen zum Glauben kommen, dann geht das völlig vorbei an dem Gedanken, den Gott hinter Zeichen hat und Wunder. Was tun wir zu Gottes Ehre? Meines Erachtens gibt es zwei Wunder und Zeichen, die wir Menschen ganz gut in der Hand haben eigentlich. Und das ist Liebe und Versöhnung. Liebe ist ein Ausdruck der Macht und der Kraft Gottes. Und Liebe ist, ich will jetzt nicht mit so einer flachen Rom-Com-Ausrede hier kommen, hey, Liebe ist die Kraft, die alles versöhnt. Aber Liebe Gottes ist wirklich eine übernatürliche Kraft, wo die Liebe Gottes in unserem Leben Ausdruck findet, wo wir diese Liebe weitergeben, das ist wirklich ein Wunder und ein Zeichen zur Ehre Gottes. Und ich denke, das haben wir ein Stück weit mit in der Hand. Da haben wir ein Stück mit Verantwortung. Und wo wir dafür verantwortlich sind und dafür mitwirken, dass aus Hass und Streit und aus Unrecht, dass da Recht und Frieden und Versöhnung wird und die Liebe Gottes da Ausdruck bekommt. Da denke ich, tun wir das zur Ehre Gottes. Und das ist eins der schönsten Wunder und der schönsten Zeichen, die wir gemeinsam erleben können. Amen.
Gedanken sind zu klein, und klein für dich ist unser Leben. Es ist vergänglich wie ein Schein, doch du warst schon nah von Anfang an, bevor deine Schöpfung zu atmen begann. Noch vor aller Zeit hast du den Grundstein gelegt und Leben in unser Herz gesehen. Herr, unser Gott, unser Retter, Erlöser der Welt. Schöpfer, mächtigst der Himmel und Erde erhält. Gerecht voller Gnade, Befreier von Sünden. Du bist allgegenwärtig, barmherzig und voller Geduld. Herr, unser Gott allein. Was wir hier sehen, ist nicht unendlich. Unendlich ist nur das, was kommt. Es kommt mit dir in unser Leben. Ein Ort, an dem du gerne wohnst. Es zieht uns zu dir von Anfang an, zum Ursprung des Lebens, wo alles begann. Noch vor aller Zeit hast du an uns gedacht und Leben in unser Herz gebracht. Erlöser der Welt, Schöpfer allmächtigst der Himmel und Erde erhält, gerecht voller Gnade, Befreier von Sünde und Schuld. Du bist allgegenwärtig, barmherzig und voller Gott allein. Dich zu verstehen sprengt unser Denken.
Ja, wir wollen euch jetzt, erstmal vielen Dank für das Musikstück, es war sehr, sehr gut. Und jetzt im Anschluss wollen wir euch gerne neue Kandidaten zur Aufnahme in die Gemeinde vorstellen. Und dafür bitten wir einmal Armin und Said nach vorne, dass wir euch einmal vorstellen können oder ihr euch auch vorstellen könnt. Sehr schön. Said, wir hatten ein Gespräch miteinander und vielleicht stellst du dich einfach kurz einmal selbst vor.
Ja, hallo, schönen guten Tag. Said ist mein Name und ich komme aus dem Iran. Und ich freue mich sehr, dass ich in dieser Gemeinde mitgeleitet werden kann. Vielen Dank.
Jawohl, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, wir hatten ein Gespräch zusammen und es war total schön. Said hat von seinem Leben hier in Dortmund erzählt und du machst eine Ausbildung gerade auch noch und bist nebenbei noch in einer Pizzabäckerei auch tätig, damit du alles auch finanzieren kannst. Und genau, und das ist total cool. Und du hast auch immer wieder von Jesus geredet und wie du ihn so als positive Energie und so als gute Kraft in deinem Leben wahrnimmst. Und das war total cool. Also schönes Gespräch.
Genau, und wir haben mit Armin geredet. Armin kommt aus dem Iran, ist seit, ich glaube, 2016 hier in Deutschland und auch schon am anderen Ort gewohnt und jetzt wieder in Dortmund, freut sich, hier in Dortmund zu wohnen, ist Elektroniker. Und genau, wir haben auch ein bisschen mit ihm über seine Glaubensgeschichte gesprochen, wie er Jesus gefunden hat, wie er dann ihn erlebt hat und hat ganz viel darüber gesprochen, dass er auch viel gerne, dass ihm die Bibeln wichtig ist und dass ihm vor allen Dingen wichtig ist, einen liebenden Gott eben kennengelernt zu haben. Und genau, wir freuen uns, dass du in der Gemeinde Mitglied werden möchtest und genau, freuen uns, wenn du auch hier mitarbeitest.
Ja, jetzt brauche ich das hier. Das hier habt ihr wahrscheinlich schon länger nicht mehr in der Hand gehabt. Wir machen das jetzt trotzdem. Und zwar, der Arne hatte das letzte Woche schon angesagt. Diese Woche ist ein besonderes Opfer, was wir als FEG-Gemeinden zusammenlegen wollen, für die Arbeit im Bund. Und dafür spielt der Fried jetzt ein kurzes Video ab. Und in der Zeit geben wir hier den Klingelbeutel rum. Arne hat ja gesagt, das ist ein Opfer. Opfer können auch wehtun. Ja? Von dem her gehen wir den mal durch hier.
Vielen herzlichen Dank, Herr Leuschner, dass Sie uns aus dem Bundeshaus mit Ihrem Team zur Verfügung stehen. Sie helfen uns als Kassierer mit vielen Informationen bei der Verbuchung der Gehälter. Wir bekommen Unterstützung durch Schulungen. Das entlastet uns als Kassierer ungemein. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür.
Hey Nico, vielen, vielen Dank, dass du dich mit den FEG-Freiwilligendiensten für uns FSJler einsetzt, dass du für uns da bist, dass du mit uns mega coole Aktionen machst. Dafür möchte ich dir von Herzen Danke sagen und danke, dass du uns im Glauben weiterbringst und das, was wir nach dem FSJ weitermachen. Dankeschön.
Gunnar, ich möchte mich einmal ganz herzlich bei dir für deinen Einsatz in der Finanzbuchhaltung der Katastrophenhilfe bedanken. Du hast dafür gesorgt, dass wir nach der Flut schnelle finanzielle Unterstützung bekommen haben. Vielen Dank dafür.
Wir als FEG Solingen-Merscheid haben uns an dich, Matthias, wenden dürfen in unserer Pastorenfrage. Du hast uns da gute und wertvolle Tipps gegeben, was wir in diesem Berufungsprozess beachten sollten. Es ist gut zu wissen, dass du uns begleiten willst. Vielen Dank dafür.
Christoph hat unserer FEG Remscheid und mir als Pastor oft und super gut geholfen. Außerdem finde ich klasse, dass Christoph seine Berufung als gewiefter ITler bei uns im FEG-Bund lebt.
Respekt.
Im Rahmen meiner Arbeit in der FEG Schwelm bei Kindern und Jugendlichen habe ich schon viele Fortbildungen besucht und viel für mich persönlich mitnehmen können, aber auch gerade für die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen. Und da möchte ich dir danken, Manuel, dass du das alles organisiert hast. Vielen Dank.
Ich bin dankbar und bewegt, dass Sie Teil unseres Bundes sind. Bitte fördern Sie die Arbeit unserer Bundesgemeinschaft am FEG-Spendentag, damit wir auch in Zukunft besser für Sie da sein können. Vielen Dank dafür.
Bund Freier Evangelischer Gemeinden in Deutschland.
Ja, vielen Dank für eure Beiträge. Habt ihr gesehen, dass dieses Geld auch gut angelegt ist. Wir haben noch ein paar Ansagen zum Schluss. Erstmal, wer das noch nicht getan hat, kann hier ein frisch vermähltes Brautpaar nochmal beglückwünschen. Ja, können wir einmal klatschen oder so. Genau, da könnt ihr dann wahrscheinlich nachher noch einmal ganz kurz hier bei denen vorbeikommen. Es ist so, das Wetter wird ja jetzt auch ein bisschen schlechter und wenn dann alle so kurz vor 10 hier aufschlagen und am besten noch nicht angemeldet sind, ja, dann bilden sich da draußen doch dann immer wieder solche Warteschlangen. Von dem her ist da nochmal die Bitte, dass ihr doch bitte frühzeitig an den Sonntagen hier ankommt und am besten euch auch anmeldet, weil wenn ihr dann auf der Liste seid und so, dann geht das alles viel schneller. Ja, das sind einfach so organisatorische Dinge, die uns das Leben manchmal so ein bisschen einfacher machen. Dann habe ich eine Ansage, am Freitag, das Freitagsgebet fällt aus, urlaubsbedingt, aber trotzdem eigentlich eine Einladung an die Gemeinde, an diesem Gebet teilzunehmen, weil wir sind einfach überzeugt, wenn die Gemeinde zusammenkommt, um zu beten, da ist dann auch ein besonderer Segen. Das ist jetzt also nichts, wo wir dann alle für uns selber beten, sondern das sind wirklich auch Anliegen für die Gemeinde, die wir auch als Gemeinde hier am Ort für unsere Stadt, für unser Land oder so beten, für unsere Missionare. Ist also wirklich eine ermutigende Zeit und ich denke, es ist schon auch wichtig, dass wir als Gemeinde auch zusammenkommen, um vor den Herrn zu kommen. Dann stehen hier draußen schon länger irgendwelche Schüsseln, irgendwelche Zeug, was sich so angesammelt hat, vielleicht so seit dem letzten Pastorenbegrüßung oder was auch immer dann so passiert ist. Also nochmal die Bitte, wem das gehört, der soll es bitte mitnehmen. Ja? Und der Kelvin hat uns jetzt gesagt, also wir verkaufen das jetzt auch. Ja? Wenn es keiner haben will, dann kann es irgendeiner gegen eine Spende mitnehmen. Wenn du diesen tollen Hut da haben willst, der da liegt, oder diese Schüssel, dann tu dann nochmal einen Euro in den Klingelbeutel und dann nimm's mit, dann ist weg. Ja? Manche müssen ja vielleicht auch Geld dafür lassen, dass sie das dahingestellt haben oder so. So, dann nochmal die Ansage. Einige von uns waren ja in dieser Woche an irgendeinem von den Abenden oder sogar mehreren bei dieser Aufnahme von einem Hoffnungsfest, das ist ja diese Woche gelaufen, das war wirklich ermutigend und mich haben besonders auch diese persönlichen Zeugnisse der Gäste, die da gewesen sind, angesprochen. Also es waren jeden Abend immer der gleiche Moderator und die gleichen Hauptredner, aber jeden Abend waren andere Gäste da. Und mich zum Beispiel hat sehr stark auch dieses Zeugnis von Deborah Rosenkranz angesprochen, die dann eben, und da passt das, hat Lasse in der Predigt gesprochen, das Thema Vergebung. Ja, ihr wurde also ganz übel mitgespielt. Und sie kam dann an irgendeinen Punkt, wo sie vergeben musste. Und das ist dann was, wo ich denke, ja, das ist wirklich übernatürlich, das ist was von Gott kommt. Und das sind auch alles Themen gewesen, wo wir glauben, das berührt die Leute von heute. Ganz viele Dinge, die da über die sieben Sessions angesprochen worden sind, wirklich Themen, die viele von uns auch als Christ noch berühren können. Und von dem her einfach nochmal die Erinnerung, es liegen hinten diese Flyer und hier sind quasi die, die einzelnen Abende, die Themen für die einzelnen Abende drin. Das kann man gut als Einladung an Freunde weitergeben, sagen, guck mal hier, das kannst du mitnehmen. Und einzelne von uns können sagen, da siehst du mich, ich habe da hinter der Miriam gesessen, habe da immer so gegrinst und so. Kann man also mitnehmen. Und dann gibt es auch immer noch diese Gebetskärtchen, wo man sagt, Gott, möchtest du mir irgendwelche Menschen aufs Herz legen, für die ich beten kann, die ich dazu einladen kann. Könnt ihr hinten gerne mitnehmen. Genau. Und dann habe ich noch, eine letzte Ansage, bevor der Arne gleich kommt. In 14 Tagen ist Klausur von der Gemeindeleitung. Da haben wir hier sturmfreie Bude. Und wir haben uns überlegt, also wir sind das Team Hoffnungsfest, was dann gesagt haben, wir übernehmen da so ein bisschen den Verkündigungsteil. Und wir haben uns überlegt, wir möchten gerne die Gemeinde da so ein bisschen mehr beteiligen. Also es stellt sich jetzt dann keiner hier hin und macht dann 31 Minuten Predigt oder sowas, sondern wir hatten überlegt, es gibt diese Stelle, wo Paulus den Korinther sagt, wenn ihr zusammenkommt, dann kann jeder was mitbringen. Ja? Also nicht nur was zu essen, sondern auch ein Psalm, eine Ermutigung, einen Gedanken oder so. Und wir hatten überlegt, wir möchten das euch einfach gerne offenstellen, ob jemand ein Zeugnis haben kann, was er hier gerne erzählen möchte. Der Schwerpunkt sollte sein, wo haben andere Menschen mir geholfen, Gott kennenzulernen, erstmals kennenzulernen oder vielleicht besser kennenzulernen? Es gibt ja ganz viele Beispiele in der Bibel, wo Leute dann andere mitgebracht haben und solche Beispiele kennen ja viele von uns auch. In der Regel ist es jemand, ein Freund, irgendjemand, der uns quasi mit Gott bekannt gemacht hat oder vielleicht im Glauben weitergebracht hat oder vielleicht auch sagt, bin so ein bisschen auf Abwege gekommen und der hat mir wieder geholfen, wieder zurückzukommen oder sowas. Also wenn ihr so eine Geschichte habt, die ihr gerne erzählen möchtet, dann seid ihr herzlich eingeladen, in 14 Tagen das im Gottesdienst beizutragen. Ich schreibe da noch eine E-Mail zu und es wäre schön, wenn wir das so ein bisschen im Vorfeld wüssten, dass da hier nicht plötzlich dann dass so ein bisschen unordentlich wird. Und wir haben mit der Band gesprochen, wenn du vielleicht ein Lied hast, ein Musikstück, was da gut passen würde zu dieser Geschichte, die du erzählen möchtest, dann hätten wir vielleicht sogar die Chance, wenn es nicht was ganz Abgefahrenes ist, dass die Band dann dieses Lied dann auch dazu macht. Ja? Ich schreibe da nochmal eine E-Mail in den Alle-Verteiler und dann könnt ihr da vielleicht so im Laufe der Woche mal drüber beten und nachdenken und sich dann bei uns, Kirsten und mir, zurückmelden, wenn da jemand in dem Gottesdienst was beitragen möchte, ist bestimmt eine tolle Sache. So, das waren jetzt meine Ansagen, aber jetzt kommt der Arne noch.
Also ich habe aus der Predigt mitgenommen, nochmal darüber nachzudenken, zu wessen Ehre Wunder eigentlich gut sind. Und das Zweite ist, dass ich jetzt einen Weg habe, meinen Eltern zu erklären, warum eigentlich das Nutella-Brot verschimmelt ist.
Ein warum Wunder. Was?
Warum das Nutella-Brot verschimmelt ist. Was ist denn eigentlich mit euch?
Also eine Idee von den Sendschreiben-Predigten war ja auch, dass wir die Gedanken dann mitnehmen und in den Hauskreisen weiter vertiefen. Aber auch jetzt nach dem Gottesdienst, wenn ihr Melanie und Philipp gratuliert habt, danach, könnt ihr dann auch einfach euch weiter beim Fellowshipen über diese Gedanken von der Predigt auch austauschen.
Das war's dann aber. Danke an alle Mitarbeiter, insbesondere die, die hinter den Kulissen gearbeitet haben, an die Technik, die Deko und die Kigo-Mitarbeiter.
Wir wünschen euch allen schönen Sonntag und guten Start in die Woche.
Schöne Ferien bzw. Urlaub, jedenfalls für die, die frei haben.
So, dann nehmt doch bitte zum Ende für den Segen noch eure bevorzugte Gebetshaltung ein. Wir haben ja gehört, das macht jeder anders. Also jetzt Segen. Ja.
Ich leihe mir die Worte von Paulus aus dem 2. Thessalonicher Brief aus. Wir bitten für euch, dass Jesus Christus, unser Herr und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns in seiner Gnade bleibenden Trost und gute Hoffnung geschenkt hat, eure Herzen ermutige und euch stärke in allem, was ihr sagt und tut. Amen.
Amen. Schönen Sonntag.